Kraftausdruck.
Der Podcast.
Mit Alex
und Natalia.
Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen beim besten Podcast des ganzen Universums, dem Kraftausdruck von Kraftfabrik.com. Mein Name ist Alex.
Mein Name ist Natalia.
Und Spitzenklasse, dass du eingeschaltet hast. Worüber sprechen wir heute, Natalia?
Heute sprechen wir darüber, wenn du dein Online-Business aufbauen möchtest oder generell ein Online-Business aufbauen möchtest, allerdings kein Kapital hast oder wenig Kapital hast, wie machst du das überhaupt? Also genau. Die Frage, vor der, glaube ich, sehr viele Menschen stehen.
Fast alle eigentlich. Also es ist ja leider selten, dass man irgendwo einen Geldkoffer findet und sich dann denkt, yay, let's start a business.
Ja.
Aber genau daher, und bei uns war es eigentlich sehr ähnlich. Also wir hatten zwar ganz kleine Ersparnisse,
ja,
aber
das kann man
im Grunde genommen hatten wir kein Geld.
Ja, also das kann man als sehr wenig Kapital bezeichnen. Also wir erzählen auch zu der Gruppe Nummer 1, die Gruppe ohne Eigenkapital.
Genau.
Und ja, was kann man denn eigentlich machen, wenn man kein Eigenkapital hat? Ich glaube, im Grunde genommen gibt es da zwei Möglichkeiten. Ja, richtig. Die eine ist, du suchst dir Investoren, was allerdings auch viel Arbeit bedeutet. Und man kann nämlich nicht einfach zu einem Investor gehen und ich habe da so eine Idee, sondern man muss schon auch einiges vorbereiten und sich schon vorher überlegt haben, im besten Fall die Sachen getestet haben und. Also man bekommt selten Geld einfach nur so, weil man eine Idee hat. Das heißt, das bedeutet auch viel Arbeit. Und die zweite Möglichkeit ist das sogenannte Bootstrapping.
Genau, also du versuchst mit so wenig Ausgaben wie möglich ein Business auf die Beine zu stellen und etwas herauszustampfen mit dem, was du kannst und ohne, dass du Großkapital einsetzt, ganz am Anfang.
Also Bootstrapping bedeutet grundsätzlich, dass du ein Unternehmen gründest und dabei auf jegliche externe Finanzierung verzichtest. Das heißt, entweder hast du viel Eigenkapital oder du arbeitest einfach mit dem, was du hast, im Normalfall mit wenig Geld und auch mit wenig Zeit und wenig Ressourcen, weil im Grunde genommen geht es eben nicht nur darum, dass du kein Geld hast und dann dafür 10 Jahre dran arbeitest, sondern es geht, gerade dann ist es wichtig, dass du sehr schnell in das tatsächliche, das operative Geschäft reinkommst, damit du so schnell wie möglich diesen Punkt erreichst, wo du auch Gewinne generierst, weil du hast eben kein Geld oder wenig Geld, deswegen ist es umso wichtiger, dieses Geld dann so schnell wie möglich zu erwirtschaften.
Kapital ist ja nicht nur Geld, Kapital ist ja auch Zeit und Arbeitskraft.
Ganz genau.
Und dementsprechend brauchst du ja früher oder später einen Cashflow, um dein Kapital, Zeit und Arbeitskraft zu erhöhen, indem du mehrere Leute hast, die dann bei dir arbeiten. Ja. Also das ist ja das Problem, was viele Leute bei der ersten Skalierung dann auch haben, über Skalierung werden wir auch irgendwann sprechen, dass du, sobald du skalieren beginnst, hast du dann auf einmal 2, 3, 4 Themen mehr und 2, 3, 4 oder 20 Angestellte, aber du verdienst letzten Endes nicht mehr, weil das ganze Geld in deine Infrastruktur rennt. Und nur um die Themen abzuarbeiten, brauchst du dann viel mehr Cashflow. Genau.
Ja.
Aber drum.
Ja, auf jeden Fall, es gibt das Bootstrapping und über das Bootstrapping wollen wir heute sprechen, weil die Investorensache, das ist eine andere Geschichte, da haben wir selber noch weniger Erfahrung, deswegen sprechen wir über das, wo wir schon unsere Erfahrungen gemacht haben. Und
wobei, wir haben versucht, unsere erste App haben wir versucht, funden zu lassen, also mit Investoren, wir haben versucht, irgendwie Funding Money zu bekommen und haben halt nur Privatfunding Money bekommen, irgendwie von den Großeltern und so weiter, die uns halt irgendwie schon unterstützt haben mit mehreren tausenden Euros, aber letzten Endes hat uns das gerade über die Zeit gebracht, wo wir die Konzepte entwickeln konnten und den ersten Teil.
Ja, das war auch eine gute Zeit, da haben wir auch sehr viel gelernt, haben wir auch viele Businesspläne erstellt und mit vielen Leuten gesprochen und schlussendlich sind wir auch zu dem gekommen, was ja auch ganz okay und ganz normal ist, dass diese Idee in der Form zumindest, in der wir die damals entwickelt haben, noch nicht stark genug ist, um Investoren ans Board zu holen.
Ja,
dass es ein bisschen mehr braucht, vor allem im Geschäftsmodell. Und das war auch eine super Erfahrung. Allerdings haben wir eben deswegen nicht weitergemacht, daher können wir jetzt nicht so viel darüber erzählen, wie man dann mit Investoren weiterarbeitet. Ja. Worüber wir aber erzählen können, ist, wie man das macht, wenn man wenig Kapital, vor allem wenig Geld hat.
Da sind wir Meister.
Da sind wir Meister, genau, weil da stellt sich natürlich die Frage, auch wenn du wenig Geld hast für dein Business, du musst trotzdem von irgendwas leben. Genau. Also es geht jetzt nicht so, dass du total absolut null Kapital hast, das ist unmöglich. Ich hoffe auch, dass niemand tatsächlich von euch in der Lage ist, dass er wirklich gar keine Ressourcen hat. Auf jeden Fall, da gibt es so ein paar Überlegungen, die das erleichtern können am Anfang. Also die erste Möglichkeit ist, das, was viele Leute machen, einfach sich einen kleinen Nebenjob zu suchen. Mhm. Allerdings, wenn es anders geht, erfinden wir, dass es viel besser ist, das anders zu machen, weil im Grunde genommen, je mehr Zeit du für den Business hast und je mehr Fokus du darauf legen kannst, desto schneller wirst du dieses Business auch vorantreiben. Deswegen, je weniger andere Jobs du hast, desto besser.
So ist es.
Manchmal geht es nicht anders, dann ist es auch die Alternative, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, um die ersten paar Jahre zu überbrücken.
Ja, genau. Letzten Endes brauchst du in Wirklichkeit nicht viel Geld. Ja. Also wenn du mit der ganzen Eitelkeit aufhörst, dann brauchst du ziemlich wenig Kohle in Wirklichkeit. Also man muss sich nur anschauen, mit wie wenig Menschen mit wie wenig Geld manche Minimalisten leben können. Und letzten Endes ist es nicht notwendig, dass du einmal im Monat oder alle 2 Monate oder alle 3 Monate Kleidung kaufst. Das ist einfach nicht notwendig. Ja. Und gerade in so einem Fall musst du Prioritäten setzen. Und wenn es eine Priorität für dich ist, irgendwann tatsächlich ein Unternehmen zu haben, was Kohle rauswirft, ja dann verzicht jetzt mal auf das fancy Gewand und die tollen Sneakers und diese ganzen Sachen und auf den Chai Latte, weil dafür ist später Zeit.
Ja, das ist absolut möglich, vor allem für einen kürzeren Zeitraum von 1-2 Jahren ist das auch nicht so schlimm, auf diese Sachen zu verzichten. Und dann kann man auch schauen, okay, vielleicht hast du genug Ersparnisse oder vielleicht kriegst du eine Förderung, gerade in Deutschland und in Österreich. In der Schweiz weiß ich nicht, aber ich schätze wahrscheinlich auch, gibt es Programme von dem Staat, die ermöglichen, jungen Unternehmern einfach einzusteigen und geben eine Hilfe für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Was vielleicht nicht viel Geld ist, aber von dem man schon leben kann, wenn man die Kosten eben entsprechend reduziert.
Genau, das ist zum Beispiel auch eine Art von Funding. Also in Österreich gibt es grandiose Programme, die, also angefangen mal bei der Arbeitslose, ja, also du kannst in die Arbeitslosensicherung gehen für eine gewisse Zeit und hast dann tatsächlich Zeit, die du nutzen kannst. Ja, also du kannst das ja auch taktisch aufziehen. Also ich rufe hiermit offiziell alle Menschen auf, wenn ihr euer Leben verändert wollt, geht in die Arbeitslose, geht zu den Vorstellungsgesprächen und entwickelt statt Vorstellungsgesprächen euer Business. Ja, ich meine, das ist eine ziemlich gute Methode, für zumindest mal 2 Monate Geld zu bekommen und in der Zeit ein MVP zu bauen oder so, oder ein erstes Konzept, mit dem du dann arbeiten kannst, was du testen kannst, wo du schauen kannst, gibt es einen Markt und so weiter, aber da kommen wir noch. Aber das sind Dinge, die möglich sind. Ja? Und wir sind echt auf die goldene Seite der Erdkugel gefallen, indem wir hier geboren sind und diese Sozialsysteme hinter uns haben, die natürlich Auffangsysteme sind. Aber letzten Endes, wenn du daraus ein Business aufbaust, zahlst du ja ein Vielfaches dessen, was du jetzt vielleicht nimmst, indem du dir diese Freiheit herausnimmst, das System auszunutzen, unter Anführungszeichen, ein Vielfaches dessen, was du jetzt nimmst, zahlst du in deiner späteren Zeit zurück, wenn du ein Business aufbaust. Also, weil die Steuern sind dementsprechend hoch. Und da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, ich finde es absolut okay. Abgesehen davon gibt es dann viele zweite Bildungsweg, Förderprogramme, die dir dann auch noch offen stehen von Kursen für Leute, die sich selbstständig machen, also von Weiterbildung bis hin zu richtigen Programmen, wo dir geholfen wird, dich selbstständig zu machen und wo du ein halbes Jahr, 8 Monate, ein Jahr Geld bekommen kannst, diverse Fördertöpfe ausnutzen darfst und sollst, um Projekte auf die Beine zu stellen. Ja. Gerade für Frauen. Es gibt für Frauen gibt es auch sehr viele in Deutschland und Österreich also sehr viele ist übertrieben, aber es gibt Töpfe, es gibt Fördertöpfe, damit sich Frauen selbstständig machen.
Auch noch und zusätzlich zu den anderen Förderungstöpfen.
Genau. Und um solche Dinge muss man sich kümmern. Das ist natürlich auch Arbeit, aber wenn du das einmal machst, das ist vielleicht eine Arbeit von 3-4 Wochen, bis du auf die Dinge draufkommst, bis du weißt, wie du das arrangierst, dass du dort vorsprechen darfst und so weiter. Und dann hast du tatsächlich Zeit. Und das ist 100-mal besser, die Zeit zu investieren und dann 11 Monate volle Kanne Business zu machen, als 20, 30, 35 Stunden pro Woche einen Job zu machen, einen Nebenjob unter Anführungszeichen. Und neben dem Nebenjob, der dich die ganze Energie kostet und leider auch deine Entscheidungsenergie kostet, weil du machst den Job meistens vor der anderen Arbeit, nachher mit wenig Energie dein Business aufzubauen.
Ja, auf jeden Fall.
Was aber auch möglich ist, klarerweise.
Es ist vieles möglich, auf jeden Fall. Aber wenn es anders geht, finde ich, ist es gut, diese Möglichkeiten auszunutzen. Natürlich muss man sich darum kümmern und deswegen sagen wir euch das einfach. Es gibt diese Möglichkeiten, voll viele, gerade eben in Deutschland und in Österreich, und nutzt sie.
Sie wurden erschaffen, dass sie genutzt werden. Sie wurden nicht erschaffen, dass man sie nicht nutzt. Das darf man nicht vergessen.
Ganz genau. Und ja, vor allem, weil diese Förderungen ermöglichen uns die anderen Ressourcen, die wir haben, die uns zur Verfügung stehen, tatsächlich zu nutzen. Weil meistens ist es eben genauso, dass wenn man kein Geld oder wenig Geld hat, um ein Business aufzubauen, das, was dann die anderen Ressourcen sind, die man nutzen kann, ist erstens das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten und die Zeit, die man hat, um diese Fähigkeiten zu nutzen bzw. zu erweitern. Und je mehr an dieser Zeit man sich erschaffen kann, eben zum Beispiel, weil man keinen Nebenjob ausüben muss in der Zeit, wo man die Förderung bekommt, desto besser für uns. Und ja.
So ist es. Was auch noch dazu kommt, ist tatsächlich, also so von wegen gar keine Investoren nutzen, du kannst tatsächlich deine Familie fragen, ob sie dir, weiß ich nicht, einen Monat sponsern. Ja? Ob sie dich einen Monat lang sponsern, das sind 1000 Euro, 1200 Euro, die du irgendwie brauchst, damit du überleben kannst, damit du deine laufenden Zahlungen machen kannst, inklusive deines, weiß ich nicht, versemmelten Bausparers und so weiter. Schlechteste Sparform direkt. Egal.
Wer einen Bausparer hat, der hat einen.
Genau.
Ich nicht.
Oh mein Gott. Ich bin froh, dass es jetzt dann endlich zu Ende, dieses Sklaven-Ding. Aber ja, egal. Auf jeden Fall kannst du auch solche Dinge fragen. Ja? Sei dir nicht zu stolz, Menschen um Geld zu fragen. Es ist das, was du brauchst. Und das ist vor allem das, was du lernen musst. Weil letzten Endes, um selbstständig zu werden, ist das Erste, was du lernen musst, du musst Menschen fragen um das, was du willst. Du musst jeden fragen, hey, gibst du mir das, was ich will? Hey, gibst du mir das, was ich will? Hey, gibst du mir das, was ich will? Wenn du die Leute fragst, hey, darf ich dir was schenken? Dann wirst du garantiert keinen Erfolg haben. Weil du wirst einfach nur Sachen herschenken und kein Mensch wird dir was abkaufen, wenn du sie fragst, ob du ihnen was schenken darfst.
Okay, Verkaufsstrategien und Hilfefragen sind jetzt auch ein bisschen unterschiedliche Dinge, aber ja, du hast absolut recht mit dem, dass neben dem Wissen, was man selber hat, neben der Zeit, die man hat, die dritte Ressource, die uns zur Verfügung steht, sind andere Menschen.
Ja.
Und andere Menschen im Sinne Leute, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben oder mehr Geld haben oder mehr Wissen haben, die man nach Hilfe jeglicher Art fragen kann. Und die meisten Leute sind hilfsbereit und helfen gerne tatsächlich, entweder mit ihrem Wissen oder mit dem, dass sie mitmachen, weil du sie einfach von deinem Konzept, von deiner Idee so begeistern kannst. Oder weil sie dich ein bisschen finanziell unterstützen.
Oder weil sie Kontakte haben.
Oder weil sie Kontakte haben. Das geht alles, da gibt es viele Möglichkeiten. Allerdings, diese Leute können sich nur dann unterstützen, wenn sie auch wissen, dass du diese Unterstützung brauchst. Das musst du sagen. Also ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe in unserer Reise zum Unternehmertum. Eigene Bedürfnisse zu artikulieren und nach Dingen zu fragen, wenn ich etwas möchte oder wenn ich irgendwo Hilfe brauche, einfach das zu sagen, was ich brauche, warum ich das brauche und zu fragen, kannst du mir dabei helfen?
Ja,
genau. Ist ganz normal und ganz okay. Sogar der Steve Jobs hat das immer wieder gesagt, dass der Hauptgrund seines Erfolges ist, dass er die Leute gefragt hat, wenn er irgendwas gebraucht hat und die Ressourcen dafür nicht gehabt hat. Er hat gefragt, ob er das bekommen kann.
Ja.
Und scheinbar hat er immer die Sachen bekommen.
Genau. Es gibt keine One-Man-Show. Die gibt es einfach nicht. Oder da fällt mir das super Beispiel von Thomas Edison ein. Ja,
welches in der Glühbirne.
Ja. Thomas Edison, wenn man sich den so, der Durchschnittsmensch, wenn er gefragt wird, wie stellst du Thomas Edison vor, dann sagen die meisten Menschen...
Doch jeder macht das so. Jeder stellt sich den Thomas Edison nicht der Durchschnittsmensch, sondern jeder.
Ja, jeder stellt sich Thomas Edison als so verrückten Wissenschaftler in seiner wilden Werkstatt vor, der die Glühbirne erfindet, per Zufall oder so. Und in Wirklichkeit war Thomas Edison ein Projektleiter, der ein Team von 30 Personen oder so geleitet hat, die wissenschaftlich mit Plan und Strategie über mehrere Jahre den Glühfaden entwickelt haben. Mit Chemikern, mit Mathematikern, mit Menschen, die sich auskennen. Das war kein Zufallsprodukt, sondern das war mit Kalkül durchdacht, dieses ganze Projekt. Und Thomas Edison war der Projektleiter. Ja? Das war nicht der verrückte Wissenschaftler, dem das auf einmal gelungen ist und dem die Haare zu Berge standen. Und das muss man sich vor Augen führen. Es gibt keine One-Man-Show. Du musst Menschen fragen und du musst Kontakte knüpfen. Du brauchst Leute, die dir das geben, was du willst.
Ja, auf jeden Fall. Ja, na gut, aber dann wissen wir jetzt im Grunde genommen, welche Ressourcen wir haben, welche nicht. In den meisten Fällen haben wir wenig Geld, dafür mehr Zeit, ein bestimmtes Wissen und kommen langsam dorthin, dass wir auch andere Menschen um Hilfe fragen können. Mhm. Das ist alles super. Aber wie baut man dann jetzt tatsächlich das eigene Business auf mit diesem wenigen Kapital, das man hat, so gesehen?
Genau, also der Punkt Nummer eins ist ja mal, so wenig Zeit und so wenig Ressourcen zu verschwenden. Das haben wir schon festgelegt bei Bootstrapping. Und da gibt es die Lean Startup Methode.
Genau.
Und das Lean Prinzip ist, dazu gibt es ein extrem gutes Buch und da gibt, also die Literatur ist mittlerweile eh riesig. Ja. Und es ist mittlerweile auch so fast gang und gäbe, dass Startups versuchen so zu arbeiten, wobei das schaffen nur sehr wenige, lustigerweise, weil es immer diesen Peinlichkeitsfaktor gibt auch und über den Menschen sehr schwer drüber kommen, weil sie wollen Sachen erst herzeigen, wenn sie fancy und cool sind. Aber in Wirklichkeit ist es genau das, was wir auch in unseren WordPress-Trainings und so weiter überall, auch wenn wir einen Vortrag halten, wir reden immer darüber, mach das minimal Notwendige, konzentriere dich auf den wichtigsten Kern und versuch diese eine Sache zu verkaufen und mach gar nichts sonst. Versuch dieses eine einzige Ding zu machen, mach diese eine Page, auf der draufsteht, ich entwickle einen leuchtenden Memory Stick, willst du den kaufen? Und dann einen Kaufen-Button. Und dann haust du das raus über Social Media und überall, wo du es irgendwie nur hinhauen kannst und schaust, interessiert das überhaupt jemanden? Weil wenn niemand das kaufen will und bei dir eine Vorbestellung macht, dann weißt du, du solltest dir was anderes einfallen lassen.
Ja, aber vielleicht erklären wir erstmal überhaupt, was die Lean Startup Methode ist, so gesehen.
Weil ich glaub, bin mir viel zu schnell.
Du bist schnell in deinen Gedanken. Aber das ist ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, dass grundsätzlich die Idee hinter der Lean Startup Methode ist, alle Prozesse in der ganzen Unternehmensgründung so schlank wie möglich zu halten. Und mit allen Prozessen wird eben nicht nur Geld gemeint, sondern auch Zeit und der ganze Hirngeschmalz, der da passiert, die ganze Entwicklung. Und da gibt es so eine Art Spirale, die da passiert, so gesehen. Das heißt, erstmal hast du eine Idee und von der Idee entwickelst du eine Art Minimalprodukt, am besten erstmal ein Mockup von diesem Produkt. Wenn es geht, dann bringst du das auf den Markt oder zeigst es deiner Zielgruppe, testest das, misst das, ob es überhaupt funktioniert und Interesse gibt, dann bekommst du Feedback von den Leuten und dann entwickelst du weiter und diese Spirale wiederholt sich und wiederholt sich, bis du dann tatsächlich zu einem Produkt kommst, das richtig gut ist.
Ja, genau.
Und ja, das sind ja auch, glaube ich, die größten Vorteile dann, die sich daraus ergeben, dass erstens geht es eben mit wenig Kapital, also weil du einfach so schnell wie möglich die kleinstmöglichen Produkte entwickelst und auch mit so schnellen Denkprozessen so gesehen. Und zweitens siehst du dann sehr schnell, werden die Produkte überhaupt gebraucht oder nicht. Das heißt, du arbeitest jetzt nicht 3 Jahre an einem Produkt, das unter Umständen dann niemand will, weil du es nie überprüft hast. Und das funktioniert dadurch, dass du eben sehr schnell ein Feedback bekommst, weil du das Produkt sehr schnell rausgehaut hast in seiner Basic-Version. Und dann hast du auch ein super Potenzial, um dich weiterzuentwickeln.
Genau, ja. Ja. Es ist wie bei einem Flugzeug, was ein bestimmtes Ziel hat, als du startest, mit einem Ziel. Ja. Und egal, was zwischendurch passiert, du weißt, du willst in eine gewisse Richtung und du willst dort und da landen. Ja. Und du passt einfach deinen Weg an. Also du passt deinen Kurs an die äußeren Umstände. Und wenn du siehst, okay, der Wind bläst vom West, dann musst du einfach gegensteuern. Und genauso ist es beim Lean Startup Prinzip. Du weißt, du möchtest ein Unternehmen beispielsweise in der Tech-Branche gründen mit der Nische und dem Thema XY. Ja? Und das steht fest. Ja? Du möchtest dort drinnen etwas machen. Und weil du weißt, dass diese Nische sinnvoll ist, ja, und unbesetzt ist und so weiter. Du hast diese Hausaufgaben ja vorher schon gemacht. Und dann versuchst du dort ein Produkt zu machen. Und das Produkt muss unter Umständen angepasst werden, die ganze Zeit, immer wieder. Und da ist es eben gut, ganz am Anfang ein Produkt zu machen, das MVP, also das Minimum Viable Product, also das minimal funktionierende Produkt. Und dieses MVP soll den Ultrakern deiner Idee in sich tragen, ja, mit dem du das testen kannst.
Ich glaube, das Minimum.
Und das soll nicht mal, in Wirklichkeit soll das so minimal sein, das soll nicht mal Design sein, eigentlich.
Ja. Also ich glaube eben, das Minimum Viable Product, also das minimal funktionierende Produkt, kann man ja ganz verschieden verstehen, je nachdem, was du machst. Wenn du zum Beispiel eine Software entwickelst, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, diese Software oder weiß nicht, diese Application mit den, weiß nicht, zwei oder mit der am besten einen wichtigsten Funktion erstmal auf den Markt zu bringen und zu schauen, ob die Leute das überhaupt, diese App zum Beispiel downloaden, ob die Leute das benutzen können und Feedback holen, statt die ganze Software über 2 Jahre zu entwickeln.
Ja.
Wenn du aber zum Beispiel jetzt testen möchtest, ob jemand interessiert an den Flamingo-Flipflops ist, ja, ob es dieses Jahr vielleicht doch da drin wird oder eher diese Pferdchen-Flipflops, dann musst du ja nicht erstmal diese ganzen Flipflops produzieren. Was du machen kannst, ist ganz einfach, am besten mit unserem WordPress-Kurs natürlich, eine Landingpage erstellen, auf der du ein Bild, ein gezeichnetes Bild oder ein 3D-Modell von, das ist ein richtiges Design, also tatsächlich ein Mockup, nicht das richtige Produkt abfotografierst, sondern ein Bild von dem Produkt, zeigst und den Leuten die Möglichkeit gibst, entweder sich anzumelden, wenn sie Interesse an dem Produkt haben oder vielleicht das Produkt auch vorzustellen. Und das Produkt muss ja dafür noch gar nicht da sein, weil die Leute können sich schon, wenn sie ein Bild sehen von Flamingo Flipflops, vorstellen und sagen, möchten sie das oder nicht.
Ja.
Und du hast dann viel weniger Kosten, weil du siehst, okay, wenn du es schaffst, jetzt, weiß nicht, an 1000 Leute zu bringen und von denen kommen 100 Bestellungen oder 100 Vorbestellungen oder 200 Anmeldungen, super, es gibt Interesse, ja, jetzt kann ich mal die ersten, weiß nicht, 10.000 Flamingo Flipflops produzieren und die verkaufen.
Ja.
Und genauso kann man sie ja auch testen mit noch viel einfacheren Sachen, zum Beispiel, wenn du überhaupt ein Interesse an einem bestimmten Thema zum Beispiel sehen möchtest, ob es, weiß nicht, Bedarf gibt für ein bestimmtes Plugin zum Beispiel für WordPress. Du könntest einen Blogbeitrag schreiben oder ein YouTube-Video darüber machen und schauen, wie die Leute darauf reagieren. Gibt es Interesse oder läuft es einfach, an Menschen vorbei und so weiter.
Ja.
Und ja, das kann man alles viel einfacher machen, als das ganze Produkt erstmal vorher zu 100% zu erstellen und perfekt zu haben.
Genau. Man muss sich leider Gottes auch, darf man das sagen? Leider Gottes? Keine Ahnung.
Ja.
Ist mir egal. In unserem Podcast darf man das sagen.
In unserem Podcast darf man alles sagen.
Genau, da darf man alles sagen. Aber man muss zum Leidwesen von vielen Menschen ja auch sagen, dass in Deutschland und Österreich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich darfst du solche Sachen, wenn du kein Unternehmen bist, offiziell gar nicht machen. Weil du ja werblich erst tätig werden darfst, wenn du offiziell ein Unternehmen bist und Steuern zahlst und bla 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 bla.
Ja, das ist ja so eine kleine also Hürde.
Versucht's nicht hinaus zu posaunen, dass ihr, ich meine, das ist echt lächerlich in Wirklichkeit. Weil Wenn es so laufen würde, wie das im Gesetzestext steht, dann würden alle Unternehmen bankrott sein, bevor sie ihren ersten Euro einnehmen und aus, fertig. Also ich bin der Meinung, dass da viele Gesetzestexte noch nachgebessert gehören. Aber eben, ihr könnt euch Wege einfallen lassen, wie ihr sowas testet. Ja. Und möglicherweise seid ihr einfach Freelancer und versucht halt irgendwas und müsst das dann nachträglich anmelden. Glaube, falls das total reinhaut, müsst ihr das einfach dann echt anmelden und schauen, dass ihr das macht. Weil wenn es nicht reinhaut, dann wird es auch kein Mensch merken, dass ihr das gemacht
habt. Und ich glaube, eine Anmeldung zum Beispiel für die Interessenten ist dann ein Produkt. Das ist irgendwo an der Grenze, in dieser Grauzone, aber ich glaube, dass...
Ja, aber ich meine, wenn du Werbung machst, tatsächlich über AdWords oder so, oder über Facebook Ads für ein potenzielles Produkt, das ist ja das Problem. Es muss nur eine Verkaufsabsicht bestehen. Ja, und dann ist es schon eigentlich illegal. Und das ist absurd. Liebe Politik Mitteleuropas, das ist gestört und absurd.
Aber gut, ich glaube, wenn man das in kleinem Rahmen macht, wird es höchstwahrscheinlich niemandem auffallen. Natürlich, genau. Bitte ruft uns dann nicht an und sagt, aber Alexander Thaler haben gesagt, das ist legal. Nein, das sagen wir nicht. Wir sagen trotzdem, dass es eine wunderbare Methode ist, um die Sachen zu testen, bevor man viel Geld und viel Zeit investiert und bevor man viel Geld in Steuern oder Vorsteuern und Sozialversicherung zahlt für ein Unternehmen, das gar nicht existieren kann. Also ja. Es ist schon besser, diese Landingpage zu erstellen und eine Woche laufen zu lassen und zu schauen, ob es überhaupt geht.
100%.
Ja. Ich glaube, da gibt es größere Schwierigkeiten eigentlich als die, vor der man steht. Die erste ist, welche Daten sind tatsächlich relevant bei so einer Messung? Weil die Pageviews oder die Facebook-Likes, die sind zwar nett, aber die sagen noch nicht so viel aus. Also wenn es halt Views gibt und Likes gibt, dann sagt es schon ein bisschen was, weil da gibt es irgendwo so ein grundlegendes Interesse oder die Leute finden es cool. Aber das, was dir tatsächlich sagt, ob die Leute bereit wären, diese Produkte zu kaufen, sind die Conversions. Also eben Anmeldungen zum Beispiel und im besten Fall eigentlich Vorbestellungen. Weil wenn du es schaffst, dass jemand eine Vorbestellung macht, das heißt, hey, das Produkt ist echt gut, die Leute wollen das tatsächlich.
Ja. Und dafür sind ja auch so eben Crowdfunding-Projekte und so weiter gar nicht schlecht, die du da, also um an Geld zu kommen, für die erste Charge oder so, wenn du so ein Ding machst,
ja,
kannst du schon auch dann Crowdfunding benutzen.
Ne? Ja, auf jeden Fall, ja.
Also wie Kickstarter oder irgend sowas. Aber das ist dann eben, wie kommst du an Kohle, um das zu machen? Nur in Wirklichkeit musst du vorher testen, bevor du das Ding fertig entwickelst. Das ist, glaube ich, der Kern, die Kernaussage.
Ja.
Trau dich, den Leuten einen Schmierzettel hinzuwerfen und zu sagen, hey, das ist die Idee, willst du es kaufen?
Genau, da hat eben der Gründer von LinkedIn, der Red Hoffmann, einen ziemlich coolen Satz gesagt, dass wenn dir dein MVP, also dein Minimum Viable Product, nicht peinlich ist, dann warst du nicht schnell genug. Und das finde ich genau. ziemlich lustig, vor allem, wenn ich das beobachte, wie wir mit Alex gemeinsam arbeiten. Wir kommen ja beide aus der Architekturbranche und sind ziemlich perfektionistisch ausgelegt und tun uns sehr schwer damit, die Produkte nicht vorher rauszulassen, bevor sie perfekt sind. Und
wir haben genau das Gegenteil in der Uni gelernt. Das ist einfach dumm, was wir dort gelernt haben. Ja.
Wir hätten einfach uns viel Zeit wahrscheinlich erspart früher, wenn wir einfach die Sachen viel schneller rausgeworfen hätten und gesehen, das funktioniert nicht. Okay, wir versuchen es ganz anders. Aber ja, das ist alles Learning by Doing, deswegen zeigen wir euch das. Also hoffentlich seid ihr nicht so perfektionistisch angelegt.
Traut euch nicht, perfektionistisch zu sein. Weil Perfektion macht den Verkauf nicht besser. Das kommt dann später. Ihr könnt, eure Produkte sollen perfekt sein. Ihr sollt Meisterschaft erreichen in dem, was ihr tut. Ja? Aber das ist ein Optimierungsschritt. Und optimieren dürft ihr erst, wenn ihr wisst, es funktioniert Spitzenklasse. Die Optimierung macht es noch besser, als es jetzt schon ist. Ja? Aber wenn noch gar nichts da ist, wenn ihr zum Beispiel einen Blog starten wollt über Fußballreisen, sorry, mir ist nichts Besseres eingefallen, dann müsst ihr zuerst testen, ob das funktioniert, ob das irgendwer liest. Ja? Wenn ihr einfach anfangt, das zu schreiben und dann 20 Jahre schreibt und unglücklich seid, dass es sich nur also nicht nur Hooligans das Ganze anschauen, weil sonst interessiert das niemanden und ihr wollt jetzt aber nie mit Hooligans irgendwie was zu tun haben, dann ja, hättet ihr das vorher testen müssen. Ja. Und genauso ist es natürlich auch bei vielen, vielen oder bei allen anderen Dingen. Ihr müsst früh testen, so schnell wie möglich schauen, was halten die Leute davon, was halten vor allem die Leute davon, die eure Zielgruppe sind. Über die Zielgruppe haben wir das letzte Mal gesprochen oder das vorletzte Mal. Und was sagen diese Menschen? Was sagen eure potenziellen Kunden oder die, die ihr als potenzielle Kunden einstufen würdet, was sagen die zu dem Produkt? Finden die das geil oder finden die das total doof? Und dann ist es eh schon klar, in welche Richtung geht das.
Ja, also man kann nur besser werden, wenn man tatsächlich Feedback bekommt, wenn man Kritik bekommt und weiß, okay, da funktioniert es noch nicht, das interessiert die Leute nicht, aber dort gibt vielleicht wiederum mehr Potenzial, als ich gedacht habe. Und so kann man sich eben Schritt für Schritt in dieser Spirale eben produzieren, testen und weiterentwickeln. Weiterentwickeln, ja. Genau. Und das Produkt perfektionieren.
Genau.
Ja. Aber zum Testen wollte ich eben noch eine Sache sagen, worüber ich das Gefühl habe, dass irgendwie niemand spricht, weil alle sprechen eben davon, ja, entwickle dein minimal funktionierendes Produkt und teste es erstmal, mach entweder Facebook-Werbung mit deiner Landingpage, mit diesem fiktiven Produkt oder dem Mockup von dem Produkt, oder entwickle eben nur so ein Mini-Produkt und versuch's zu verkaufen in der ersten Basisversion. Aber das ist alles super, das sind ganz wichtige Schritte und das muss man machen und das Testen muss man auch machen. Allerdings, das Testen ist jetzt nicht so, dass du einfach so deine Sachen rauswirfst, weil zum Beispiel im Fall von der Facebook-Werbung, wenn du jetzt auch am Anfang über ein kleines Budget verfügst und sagen wir mal 100 Euro zur Verfügung hast für die Werbung oder nur so viel ausgeben willst, du kannst wahrscheinlich mit dem schon gewisse Ergebnisse erzielen, allerdings musst du auch wissen, wie du diese Werbung machst und musst deine Zielgruppe ganz perfekt haargenau erwischen. Und das ist gerade am Anfang, wenn du dein erstes Produkt testest und deine Zielgruppe vielleicht noch nicht so zu 100% kennst, fast eine Sache der Unmöglichkeit.
Ja.
Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, wenn zum Beispiel deine Facebook-Werbung jetzt nicht so funktioniert hat, liegt es an dem, dass es kein Interesse an dem Produkt gibt oder liegt es vielleicht an dem, dass ich einfach die falschen Leute targetiert habe.
Genau.
Das ist die eine Sache. Und genauso ist es zum Beispiel, wenn du einen Blogbeitrag schreibst und versuchst dann jetzt zu ermitteln, gibt es da Interesse oder nicht. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn du schon eine gewisse Reichweite hast, beziehungsweise wenn du einen Beitrag bewirbst. Weil wenn dein Blog einfach noch klein ist, weil du gerade vor einem Monat deine Website aufgebaut hast und das dein 2. oder 10. Blogpost ist und dich Google einfach noch nicht drängt, weil es dich nicht drängen kann, weil du noch viel zu kurz da bist und viel zu wenig Content hast, kannst du dir nicht erwarten, dass du dann auf einmal siehst, ah ja, 100 Leute haben diesen Beitrag gelesen und wenn es nur einer war, dann kannst du eigentlich gar nicht diese Schlüsse ziehen, dass das für niemanden interessant ist.
Ja.
Und das ist eben so ein bisschen diese Schwierigkeit, die man hat mit dem Testen. Und ich glaube, da gibt es entweder die Möglichkeit, man wendet sich an Leute, die schon größer sind, zum Beispiel mit dem Blogbeitrag und fragt sie, hey, könntet ihr diesen Blogbeitrag auf eurer Facebook-Page oder vielleicht auf eurem Blog posten und zu schauen, weil ich habe noch die Reichweite nicht, eher schon. Ich würde gerne sehen, ob es funktioniert. Oder
Ja, ich glaube, das ist eher das beste Beispiel, dass man sich Influencer sucht, die schon Einfluss haben und mit denen Kontakt aufnimmt und die fragt, hey, machst du das? Kaufst du mein Produkt? Fragt die Leute, machst du das, was ich von dir will? Ja, weil wenn du 100 Leute fragst, wird irgendjemand sagen, ja klar, machen wir. Und genau das ist das, was du lernen musst. Das ist dieses Unternehmer-Mindset, was du entwickeln musst und diese Härte, die du entwickeln musst, wo du sagst, hey, okay, der Erste hat mich hinfallen lassen, ich stehe wieder auf. Der Zweite lässt mich hinfallen, ich stehe wieder auf, ich stehe wieder auf, ich stehe wieder auf. Ich mache weiter. Und irgendwer sagt dann, ja klar, mach mal. Und erstens kommt dieser Zeitpunkt meiner Erfahrung nach früher, als man glaubt, dass Leute helfen. Also die meisten Menschen sind da total nett, weil sie einfach echt Menschen sind und nicht irgendwelche abgehobenen, weiß ich nicht, Ludwig der 14. oder so. und zweitens schult dich das, ja, dass du weißt, okay, es liegt nicht an mir, ich bin jetzt kein blöder Mensch oder ich bin nicht so unangenehm oder irgend sowas, sondern ich muss einfach mehr Leute fragen, weil bei den einen passt das gerade nicht rein und da passt der Content nicht so und die anderen sagen überhaupt nein, solche Sachen machen wir gar nicht Und die sagen das aber nicht, weil du böse bist oder weil dein Produkt doof ist oder irgend sowas, sondern weil das bei ihnen halt einfach nicht passt meistens. Und ja, irgendwem wird das dann aber passen. Und wenn du die Leute fragst, such dir, wird irgendjemand sagen, hey klar, testen wir. Und vielleicht gibt es jemand einfach auf seinem Blog und lässt das dort diese eine Woche und löscht das nachher wieder runter. Die Erkenntnisse, die du von der einen Woche hast, sind das eben wert. Ja? Du kannst dir einfallen lassen, was könnten wir machen. Du musst dir nicht sagen, hey, gibst du das auf deinem Blog und das nachher für immer drauf und wenn das Produkt nie rauskommt, ist es einfach doofer Content, sondern du kannst dir mit den Leuten was ausmachen. Lass dir einfallen. Du musst auf die Menschen zugehen und ihnen sagen, hey, ich habe mir das und das überlegt, machen wir das gemeinsam. Und so kannst du auch Leute dazu bringen, dass sie dir helfen. Ja. Weil wenn du zu jemandem hingehst und sagst, hey, hilfst du mir, dann ist es eine ziemlich blöde Frage, weil wo soll dir jemand helfen? Ja, was willst du? Der muss wissen, womit ist das für mich ein Mehraufwand, ist das total mühsam, was kommt da auf mich zu und so weiter. Und wenn du das vorbereitest und dann sagst, hey, ich teste das Produkt auf deinem Blog, weil eben, da gibt es den Blog Let's See What Works, der Christian Häfner, glaube ich, der hat so etwas aufgezogen, der hat es genauso aufgezogen und da posten die ganze Zeit Leute ihre Projekte und schauen, ob es funktioniert und wen es interessiert. Das ist sehr interessant, er hat das in sehr kurzer Zeit so einen Blog aus dem Boden gestampft mit Strategie. Ja, also das war, glaube ich, nicht sein erstes Blogprojekt, aber der hatte eine Strategie, wie er das Ganze macht, wie er das vermarktet, wie er zu Leuten kommt, die dann posten und so weiter. Und dort ist echt ein fettes Projekt nach dem anderen und das ist sehr, sehr interessant. Wirklich cool. Und das bringt Attraction und da kannst du dann schauen, okay, interessiert das wen?
Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, die du dir einfallen lassen kannst und musst, so gesehen. Weil nur zu schauen, dass jemand dich findet, ist halt die schlechte Strategie. Du musst rausgehen und schauen. Und eben die eine Möglichkeit ist, zu schauen, dass jemand dich tatsächlich auf seinem eigenen Blog bewirbt. Oder du kannst schauen in diversen Facebook-Gruppen, die schon auch eine Reichweite haben, und einfach sagen, posten dort zu posten und sagen, hey, ich überlege jetzt, mir dieses und dieses Produkt zu entwickeln. Würdet ihr das kaufen? Ja, nein, hier der Link. Manche Gruppen werden es löschen, die anderen werden es erlauben, je nachdem, wir können ja auch mit den Gruppen-Admins sprechen und die Intention dahinter vorstellen.
Ja.
Und ja, Werbung ist nach wie vor auch eine Möglichkeit, allerdings da muss man wirklich wissen, was man tut und schauen vor allem, dass man die richtige Zielgruppe erwischt. Und in manchen Fällen ist es einfacher, also wenn man jetzt testen will, ob ein Lokal in dem Dorf X gut funktionieren wird, das, weiß nicht, Kartoffeln verkauft. Und dann kann man tatsächlich die Zielgruppe eingrenzen auf Bewohner des Dorfes X, die, weiß nicht, zwischen 25 und 40 Jahren alt sind, weil die gehen meistens essen, weil sie schon Geld haben, und schauen, ob sie darauf anspringen oder nicht.
Ja.
Bei anderen Zielgruppen, wie zum Beispiel bei unserer Zielgruppe, wo wir Leute versuchen generell zu erreichen, die sich eine WordPress-Website aufbauen möchten, das ist schon nicht mehr so einfach, diese Zielgruppe über Facebook direkt zu targetieren. Weil was ist denn das Interesse? WordPress?
Ja. Genau.
Da sind so viele Leute drinnen, dass die Chance, dass du mit deinen 100 Euro genau die erwischt, die tatsächlich deine potenziellen Kunden sind, ist das sehr gering.
Ja, okay.
Und das eine, was mir noch dazu einfällt, ist es vielleicht auch nicht schlecht, da tatsächlich Menschen um Hilfe zu fragen, die schon mehr Erfahrung auch in Werbung gemacht haben und die dir unter Umständen auch zeigen, wie du diese Zielgruppen einstellst, wie du die Targetierung machst und dass das eben mit kleinem Budget auch ein bisschen mehr Hand und Fuß hat.
Ja, genau, auf jeden Fall. Aber eben, bevor du Geld in Werbung stopfst, ist es möglicherweise besser, anderes Kapital, sprich Zeit, und Kontakte zu nutzen und einfach Kontakte zu knüpfen, Leute anzuschreiben und einfach hartnäckig sein. Viele Menschen sagen auch nur beim ersten Mal nein, einfach aus Prinzip. Und beim zweiten Mal geht es vielleicht ein bisschen besser. Ja, es gibt einige Leute, die also nicht aus Prinzip, aber vielleicht sind die Leute gerade schlecht drauf. Ja. Das sind eben alles Menschen, das darf man nicht vergessen. Ja. Du schreibst irgendjemanden und hey, wenn der gerade, weiß ich nicht, einen Streit mit seiner Frau oder das Kind fühlt sich gerade total doof auf oder irgend sowas, ist in der Pubertät und macht die Ursachen, dann ist es möglicherweise blöd, ja, wenn der gerade die E-Mail liest und sich dann denkt, wieder jemand, der nur meinen Einfluss will oder irgendwas will, ich schreibe einfach Nein zurück. Ja. Und beim nächsten Mal ist es viel besser, es Sonne hat gescheint, er hat gerade ein Eis gegessen und nachher super.
Ja, und ein Zitat gelesen, das ist sehr wichtig, ist positive Liebesenergie in die Welt rauszubringen.
Ja, ja, aber das in Wirklichkeit sind das Dinge, die beeinflussen. Und drum hartnäckig sein, so viele Leute wie möglich fragen und dann wieder fragen. Es gibt im Marketing den Spruch, wenn du bei der Tür hinausgeworfen wirst, dann komm beim Fenster wieder rein.
Ja. Persönlich beim Marketing, und das ist der Spruch, den meine Mutter mir immer gesagt hat, den ich dir gesagt habe.
Ah, na schau, aber das ist so ein Verkaufsding, oder?
Ja.
Genau. Und das ist einfach notwendig. Hartnäckigkeit zahlt sich aus, alles andere nicht. Und als Selbstständiger oder Unternehmer musst du hartnäckig sein. Wenn du weich bist und sagst, nee, die haben gesagt, sie wollen es nicht kaufen, ja gut. Dann
oder du stolz bist.
Ja,
weil das
genau.
Das ist auch oft so, voll. Dass die Leute so stolz sind, dann nochmal nachzufragen.
Ja. Da habe ich einen coolen Spruch vor 20 Jahren oder so in meiner Lehrzeit, hat mir irgendwann mal ein Unternehmer, bei dem wir gearbeitet haben, gesagt, Stolz ist die Krücke der Erfolglosen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und das fand ich einfach auch interessant.
Ja. Ja. Aber im Grunde genommen könnte man sagen, dass neben Geld, Zeit und deinen Fähigkeiten und Wissen ist Hartnäckigkeit auch eine der wichtigsten Ressourcen, die du als Unternehmer haben musst oder entwickeln musst, um tatsächlich weiterzukommen.
Und auch um dran zu bleiben. Also gerade im Lean-System, hey, nur weil das eine Ding nicht funktioniert hat, heißt das nicht, dass das nächste nicht funktioniert. Und das heißt auch nicht, dass das nächste funktioniert.
Vielleicht funktioniert es das übernächste.
Genau, vielleicht musst du 99 Versuche machen und du bist echt schon kurz davor, drauf zu pfeifen, weil es hat 99 Mal nicht funktioniert und beim 100. Mal geht's. Ja? Aber eben, um das zu wissen, musst du es durchziehen. Du kannst, wenn du aufgibst, hast du verloren. Garantiert. Wenn du durchziehst, wirst du irgendwann den Durchbruch haben. Aber du musst durchziehen. Und bei dem einen Projekt geht's schnell, bei dem anderen geht's langsam. Die einen haben schon 10 negative Projekte hinter sich, die einfach Fails waren. Und dann auf einmal das 11. wird das Startup mit einem fetten Buyout mit mehreren Millionen Euros. Und es funktioniert nur so. Ich habe noch sehr wenig, ich glaube, ich kenne keine einzige Erfolgsgeschichte, wo nicht vorher Scheitern dabei war.
Ja, ja, aber das heißt, das Wichtigste, was eigentlich aus unserem heutigen Podcast so herauskommt, um es nochmal zusammenzufassen, ist, dass wenn du wenig oder fast null Eigenkapital hast, eine sehr gute Methode, um dein Business aufzuziehen und zu starten, ist die Lean Startup Methode.
Ja.
Und die basiert im Grunde genommen auf dieser Spirale. Du machst Punkt 1, du machst ein minimalstes Produkt, das es nur geht, am besten nur überhaupt ein Mockup von diesem Produkt oder eine Landingpage, die dieses Produkt beschreibt. Dann testest du das, in welcher Form auch immer, in einem Blogpost, in einem Video, in Form von einer kleinen Werbung, in einer Newsletter-Anmeldung über diverse, weiß nicht, Kickstarter- oder Crowdfunding-Plattformen. Und dann holst du dir Feedback, auch so schnell wie möglich. Du tust jetzt nicht 2 Monate lang irgendwie schauen, wie es funktioniert, sondern eine Woche rennst du eine Kampagne und dann holst du dir Feedback von den Kunden, schaust, wie die Leute reagiert haben und anhand dieses Feedbacks entwickelst du dieses Produkt weiter, beziehungsweise entscheidest, okay, das macht tatsächlich absolut keinen Sinn. Wobei nach der ersten Kampagne ist es meistens sehr schwer, das schon zu sagen. Da kann man noch viel weiterentwickeln. Und so näherst du dich deinem perfekten Produkt, das dann tatsächlich marktreif ist.
Ja.
Auch nicht in 5 Jahren, sondern meistens ein bisschen schneller, weil es geht eben darum, dass du so schnell wie möglich zu dem tatsächlichen Geschäft kommst, so gesehen.
Mhm. So ist es.
Ja.
Und Masse statt Klasse ist in dem Fall irgendwie so das Motto, auch wenn es ein bisschen rough klingt. Aber es geht darum, dass du so oft und so viele Versuche wie möglich hinaushaust und testest, ohne Ende. Wenn dir die Leute irgendwo sagen, hey, das ist mir eigentlich wurscht, dann ist das eine klare Ansage. Und dann weißt du, okay, das ist den Leuten wurscht.
Sie werden es nicht kaufen.
Sie werden es nicht kaufen, auch wenn es total fancy glänzt und Gold ist.
Auch wenn die Flamingo-Flipflops total super sind.
Ja, aber wenn sie es nicht kaufen wollen, dann wirst du damit kein Geld verdienen und du wirst verhungern, mit Garantie. Und genau das ist das Problem, was viele, viele Leute haben. Die Welt ist überfüllt mit schlechten Produkten. Und Das, was wir dir vermitteln wollen, ist, mach gute Produkte, werde Meister in deiner Nische.
Und teste sie in Form von einer wunderbaren Landingpage, die du natürlich mit unserer WordPress Masterclass machen kannst. Und
genau,
die findest du wo?
Auf kraftfabrik.com findest du unsere Trainings, klarerweise, und unseren Blog und unseren Podcast und Verlinkungen zu unserem YouTube-Channel und auch Verlinkungen zu Instagram. Und wir sind eben auch auf Instagram unter Alex and Natalia, auf YouTube unter Alex und Natalia.
Auf
Wo
Facebook.
Sind wir noch? Auf Facebook.
Kraftfabrik.
Unter Kraftfabrik.
In unserer Facebook-Gruppe, die heißt Grow Independent.
Und die erreichst du auf kraftfabrik.com/community. Und wir freuen uns, wenn du uns eine Zeile in den Kommentaren hinterlässt, was du von diesem Podcast lernen konntest oder wo du dir denkst, was für ein Schwachsinn. Warum reden sie sowas? Weil es einfach schön wäre, was von dir zu hören.
Ja, und dein Feedback wäre natürlich für uns auch sehr gut für unsere Entwicklung.
Genau, und wir sind echte Menschen. Wir lesen auch echte E-Mails. Also wenn du Fragen hast oder so, schreib uns einfach an. Oder auf dem Messenger. Wir sind sogar über den Messenger auf unserer Webseite. Aber die unechten
E-Mails lesen wir nicht.
Genau, E-Mails, die nicht kommen, lesen wir nicht. In diesem Sinne, eine wunderbare Woche. Viel, viel Erfolg. Viel Spaß und vergiss nicht, dass dein Leben noch mehr außer Arbeit hat.
Das auch, ja.
Und wir sehen uns nächste Woche.
Ganz genau. Schön, dass du dabei warst.
Super, dass du da warst. Genau. Ciao.
Tschüss.